der Industriepodcast des VDMA.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein ganz herzliches Willkommen zum VDMA-Podcast. Mein Name ist Verena Thies. Meine Familie produziert in fünfter Generation Maschinen und Anlagen im wunderschönen Münsterland. Und gemeinsam mit den Herren Kavlat und Jakschik arbeite ich zudem ehrenamtlich im Präsidium des VDMAs. Ja, ich muss Sie vorwarnen, wir haben diesen Podcast heute gekapert, denn wir testen neue Wege, um den Maschinen- und Anlagenbau, um den vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen und um den täglich auf den Weltmärkten aktiven Exporteuren Gehör zu verschaffen. Und das alles mit dem einen übergeordneten Ziel, respektvoll, aber beharrlich wettbewerbsfähige Standortbedingungen in NRW, Deutschland und Europa einzufordern. Und vor diesem Hintergrund haben wir heute erstmalig eine Ministerin im VDMA-Podcast eingeladen und mit großer Freude darf ich auch festhalten, dass wir erstmalig einen rein weiblichen Dialog organisiert haben. Und Ihr Handeln, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist aber auch gefragt. Bitte schreiben Sie uns Ihr Feedback in die Kommentare, denn uns ist sehr daran gelegen, die Verbandsarbeit stetig zu verbessern. Und nun genug der Vorrede. Ich darf ganz, ganz herzlich die Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie und gleichzeitig stellvertretende Ministerpräsidentin von NRW hier im Maschinenraum des VDMAs begrüßen. Herzlich willkommen beim VDMA, Frau Neubauer.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit, liebe Frau Thies. Freue mich sehr, wo Sie es gerade sagen, tatsächlich seltenes Glück, dass wir so zusammenkommen. Damit meine ich eine Unternehmerin, die auch noch im Ehrenamt für ihre Branche streitet und eine Frau einer Spitzenposition der Politik. Ich glaube, Sie kennen das, ich kenne das. Wir arbeiten beide in denen auch gut und gerne, in dem wir dann arbeiten, aber es ist doch nicht die Regel, dass wir einen Frauenüberschuss haben. Umso mehr bin ich mal gespannt, was wir jetzt aus dem gemeinsamen Gespräch machen und natürlich auch, was die Hörerinnen und Hörer dazu sagen.
Ja, das bin ich auch, das können Sie sich vorstellen. Ja, also toll, dass Sie sich heute Zeit nehmen und wir hier über Wirtschaft und Wirtschaftspolitik debattieren. Unsere Mitglieder sind ja deutschland- und europaweit ansässig und deswegen wollte ich Sie zu Beginn bitten, dass Sie sich bitte einmal kurz persönlich vorstellen.
Das mache ich wahnsinnig gerne. Ich bin Mona Neubauer, bin seit Ende Juni 2022 Ministerin hier in Nordrhein-Westfalen, damit verantwortlich dafür, dass die dicht besiedelste Region Deutschlands und wahrscheinlich auch Europas, ein absoluter industrieller Kern Deutschlands und Europas, wir sagen selber immer Europe's Heartbeat, durch eine sehr krisengeprägte Zeit so kommt, dass wir ein starker Wirtschaftsstandort bleiben. Das mache ich als Ministerin der Grünen in einer schwarz-grünen Koalition auf Landesebene. Wir arbeiten hier sehr konstruktiv zusammen, haben durchaus inhaltliche Auseinandersetzungen, aber die klären wir intern, suchen immer das Verbindende statt das Trennende zu betonen und gehen nach draußen, wenn wir Einigungen oder Verständigungen gefunden haben und versuchen dann genau für diese Einigung Mehrheiten zu gewinnen. Das ist so ein bisschen, wenn Sie wollen, auch ein Teil meiner persönlichen Überzeugung als Politikerin. Ich glaube, es ist gar nicht so interessant für Bürgerinnen und Bürger oder Unternehmerinnen und Unternehmer, dass es gerade wirklich, also puh, ganz schön anstrengend ist, huiuiui in der Politik, weil erstens ist es gerade, würde ich mal sagen, für fast ausnahmslos alle ziemlich anstrengend. Und vielleicht dürfen Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Zivilgesellschaft, Wissenschaft einfach erwarten, dass Politik die Sachen löst und nicht das Problem in der Luft hält oder sich beschwert, dass es anstrengend ist. Also macht das voller Freude und Überzeugung und finde auch, dass es ein großes Privileg ist, Ministerin zu sein, bin Diplompädagogin, habe also Entwicklungspsychologie, Soziologie und Erziehungswissenschaften studiert und abgeschlossen, habe in der Energiewirtschaft gearbeitet, war dann in einer Stiftung Geschäftsführerin, war dann Parteivorsitzende der Grünen hier in Nordrhein-Westfalen und aus diesem Parteivorsitz wurde ich dann zur Spitzenkandidatin der Grünen gewählt zur Landtagswahl. Naja, und irgendwie haben wir es geschafft, Vertrauensvorschuss von Bürgerinnen und Bürgern zu kriegen zur Landtagswahl, waren sehr erfolgreich 2022 und ja. Damit komme ich zum Anfang meiner persönlichen Vorstellung zurück. Seit dem 29.06. darf ich in meinem Ressort ganz viele spannende Themen verantworten und darüber hinaus über das Amt stellvertretende Ministerpräsidentin, aber auch sozusagen generalpolitisch mit drauf gucken, bewerten, wie wir uns in NRW so aufstellen.
Ja, herzlichen Dank. Dann würde ich den Ball zurückspielen und noch einmal über den VDMA NRW berichten. Und zwar sind in NRW rund 1600 Maschinenbauunternehmen aktiv. Davon sind tatsächlich 820 VDMA-Mitglieder. Und diese Maschinenbauunternehmen beschäftigen tatsächlich 190.000 Beschäftigte in NRW. Mit 2024 zuletzt 52 Milliarden Umsatz, die erwirtschaftet wurden. Was macht den VDMA NRW so ganz besonders? Der Maschinenbau ist ja sehr stark mittelständisch geprägt, aber in NRW ist es nochmal besonders hervorzuheben, denn tatsächlich haben nahezu 70% der Unternehmen weniger als 100 Beschäftigte. Und das zeigt den Charakter dieser Branche, finde ich, sehr deutlich. Sie hatten es in Ihrer Einleitung schon angesprochen, krisengeprägte Zeit habe ich mir aufgeschrieben. Sie sind ja tagtäglich unterwegs. Wie erleben Sie aktuell die Lage der Industrie, insbesondere des Maschinen- und Anlagenbaus und welche Klagen hören Sie am häufigsten?
Also in der Tat bin ich wahnsinnig viel unterwegs. Zu meinem täglichen Dasein als Ministerin gehört, dass ich sehr gerne und eng im Dialog bin mit den Fachverbänden, mit den Branchenverbänden, mit den Kammern und so weiter. Für mich als Ministerin allerdings ist das direkte Gespräch mit Unternehmern und Unternehmerinnen, mit den Auszubildenden, die die haben, mit denen, die nach einer Zuwanderungsgeschichte da jetzt, weiß ich nicht, Betriebsleiter sind oder ähnliches, tatsächlich das, wo nochmal viel besser deutlich wird, wie die Lage tatsächlich empfunden wird. Und die ist in der Tat wirklich gerade ernst. Also es wäre jetzt einfach schön geredet, wenn man sagen würde, nee, eigentlich werden wir schon hinkriegen. Sondern ich glaube, man muss es sagen, die Situation ist ernst und eben nicht versuchen, es schön zu reden. Was ich dabei vor allem finde und jetzt sozusagen den Zusammenhang zwischen der allgemeinen Lage und dann auch dem VDMA oder dem Maschinenbau, ist, dass wir speziell in Nordrhein-Westfalen seit 20 Jahren eine wirkliche Investitionszurückhaltung haben, wenn es darum geht, neue Produkte zu entwickeln, sondern erleben, dass gerade unsere Industrie und unser Mittelstand stark nur die Haltinvestitionen tätigen, aber die Innovationsinvestitionen eben nicht am Standort Nordrhein-Westfalen stattfinden, sondern an anderen Orten. Wir haben ja auch als Superpower, dass unser Mittelstand wahnsinnig international aufgestellt ist und auch international erfolgreich. Aber hier am Standort merkt man einfach, das Investitionsklima scheint nicht ausreichend gut zu sein. Und das wiederum merkt dann, ja, logischerweise der Maschinen- und Anlagenbau. Und deswegen ist meinem Eindruck nach auch da die Situation wirklich ernst. Und deswegen glaube ich, dass man viel dafür tun muss, dass man ein besseres Investitionsklima schafft. Das eine ist, dass dafür ein Rahmen gesetzt werden muss, der hat was mit Steuern zu tun, der hat aber auch was damit zu tun, dass es Planungssicherheit braucht. Also ich sag mal, bei Entlastungsvorhaben, die jetzt zum Beispiel die Bundesregierung in Sachen Energiekosten ausgesprochen hat, hilft es einer Unternehmerin wenig, wenn das auf 24 Monate befristet ist, weil die Investitions Zyklen einfach anders und länger sind. Und da, glaube ich, ist dringender Nachholbedarf von der Bundesseite. Wir haben für Nordrhein-Westfalen, damit wir aus der ernsten Situation gerade im Mittelstand das, was wir tun können, auch wirklich versuchen umzusetzen, mit unserer Förderbank des Landes, der NRW-Bank, ein Programm aufgelegt, das heißt Invest Zukunft NRW. Da geht es darum, über Zinsvergünstigungen und Tilgungsnachlässe Investitionen von mittelständischen Unternehmen maximal zu unterstützen, also die Finanzierung von Investitionen so günstig wie möglich zu machen. Ist ein Erfolgsmodell, haben jetzt knapp 5000 Projekte eine Bewilligung gekriegt in nicht mal einem Jahr und 900 Millionen sind abgeflossen an sozusagen Mitteln der NRW-Bank an Zinsvergünstigungen und oder Tilgungsnachlässen. Und ich betone diese fast 5000 Projekte, die da gängig gemacht wurden, deswegen, weil das ist, was ich als zweites höre, also neben der Planungssicherheit, die eingefordert wird und nicht dem kurzfristigen Denken in Monats- oder Jahres- oder Legislaturscheiben, wird natürlich auch eingefordert, ein Staat, der einfach funktioniert. Also einer, der die Regelhaftigkeit unseres Rechtsstaates mit den modernen Mitteln von Digitalisierung und schlanken Prozessen nicht zur Last macht, die Ressourcen auffrisst in den Unternehmen, sondern zum Gelingen bringt. Und da sind wir hier in Nordrhein-Westfalen, wir als Wirtschaftsministerium zusammen mit der Staatskanzlei in der geteilten Federführung bei Entlastungs- und Beschleunigungspaketen, die wirklich quer durch den Gemüsegarten von Berichtspflichten im Arbeitsministerium über Vereinfachungen in der Landesbauordnung bis hin zu Volldigitalisierung von emissionsschutzrechtlichen Genehmigungen. Also an allen Ecken und Enden wird gearbeitet, wird mit den Praktikern zusammengearbeitet, weil das, glaube ich, wirklich was ist, was damit zu tun hat, dass Unternehmerinnen und Unternehmer wieder Lust haben zu investieren. Sie brauchen Planungssicherheit, gute Investitionsbedingungen und eben einen schlanken und dadurch starken Staat.
Ja, vielen Dank. Das sind genau die Themen, die auch auf meiner Liste stehen, wie sie sich vorstellen kann. Und wir haben uns nicht abgesprochen. Genau. Ich wollte nur noch mal einmal untermauern, wie wichtig es ist, anzuerkennen, dass wirklich Handlungsbedarf besteht. Also wir haben eine Umfrage, die Kapazitätsauslastung in den Betrieben ist im Moment bei 80% nur. Und es wird ein Mini-Wachstum von 1% für 2026 prognostiziert. Weit, weit unter den Jahren 2019 zum Beispiel, wenn man das als Referenzjahr nehmen darf. Sie hatten gerade schon jede Menge Punkte angesprochen. Was wären denn so die wichtigsten Maßnahmen, die Sie in Ihrer Amtszeit bisher angestoßen und auch umgesetzt haben? Und was haben Sie sich für dieses Jahr vorgenommen?
Also, wenn ich darf, würde ich gerne nochmal zu der Auslastung, den 80%. Ich glaube, und das ist ja nicht das Wegducken vor politischen Handlungsmöglichkeiten, sondern es gehört zur Lagebeschreibung der Maschinen- und Anlagenbau, gerade in NRW. Ich habe es ja gesagt, sehr international aufgestellt. Das heißt, jede Wegnahme von Regelhaftigkeit in Handelsbeziehungen ist eine weitere Verunsicherung. Und das merkt man einfach, wenn unter der zweiten Trump-Administration eben ein unsicherer Kantonist für Handelsbeziehungen entstanden ist und daraus sozusagen auch für eine Exportregion wie Nordrhein-Westfalen, für die Unternehmen, die uns durch jede Wirtschaftskrise ja durch die starke Exporttätigkeit bisher getragen haben, gerade der Mittelstand immer als Rückgrat sozusagen der wirtschaftlichen Leistung, sind das natürlich auch Punkte, die kann ich jetzt als Landesministerin kommentieren, habe aber keine Möglichkeit, außer der Bundesregierung den Rücken zu stärken und Richtung Europa zu sagen, besinnt euch auf die Stärke Europas. Tut was dafür, dass wir wieder Wirtschaftskraft entwickeln, dass wir an der Wettbewerbsfähigkeit zu den anderen Regionen der Erde arbeiten und dass wir vor allem auch das, was an Barrieren innerhalb Europas da ist, also für einen wirklich gut funktionierenden Binnenmarkt, dass wir daran arbeiten und gebt nicht auf, dass wir Technologieführer sein könnten. So, das ist, finde ich, nochmal wichtig, weil das ja auch was mit der Auslastung zu tun hat. Die Frage, was bisher sozusagen die wichtigsten Maßnahmen in meiner Amtszeit waren. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen wenig überraschend, weil ich ja bei den Grünen bin. Aber ich sage Ihnen mal, als wir im Koalitionsvertrag mit der CDU vereinbart haben, dass wir 1000 neue Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen ermöglichen wollen, da haben wir, also da habe ich gedacht, okay, das kann klappen, aber dafür muss es schon richtig gut ineinander greifen und gut klappen. Und wir wissen heute, dass wir das schaffen werden mit den 1000 neuen Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen. Wir sind Spitzenreiter in Genehmigung und Zubau. Und jetzt dürfen Sie nicht meinen, dass ich glaube, dass man alleine über Windräder in Nordrhein-Westfalen den Energiebedarf der Nordrhein-Westfälinnen und Nordrhein-Westfalen, der nordrhein-westfälischen Wirtschaft decken kann. Das ist nicht mein Punkt. Aber mein Punkt ist zweierlei. Erstens, da fließen Realinvestitionen nach Nordrhein-Westfalen durch jedes Projekt, was realisiert wird. Es wird eine höhere Unabhängigkeit gegenüber fossiler Rohstoffe, die wir bisher anzünden, um Energie zu gewinnen, also Gas oder Öl oder Steinkohle, erreicht. Das macht uns widerstandskräftiger als Volkswirtschaft gegenüber denen, die versuchen, über Rohstoffimporte sozusagen uns dann auch erpressbar zu machen. Das haben wir ja genau erlebt mit der vollständigen Invasion Russlands in die Ukraine, dass wir da am Tropf hingen, einseitig abhängig waren und heute noch wirtschaftlich mit den Folgen zu kämpfen haben. Also immer gut, das, was man selber machen kann, auch selber zu machen, ohne sich abzuschotten von anderen, aber eben sich auch drum zu kümmern, dass man in Anführungszeichen selber good in shape ist. Und der dritte Punkt bei der Energie ist der, dass wir viele Dinge, die mit Genehmigungsbeschleunigung zu tun haben und Planungsvereinfachung, quasi als so ein Role Model in diesen Genehmigungsprozessen der Windenergieanlagen einfach gemacht haben. Also alle an einem Strang gezogen in dieselbe Richtung. Daraus ergeben sich jetzt Folgewirkungen und wir können skalieren auf Planungsverfahren, die weitreichend sind, auf Emissionsschutzgenehmigungen. Jeder, der mal versucht hat, also sehr schnell im industriellen Mittelstand, braucht man eine emissionsschutzrechtliche Genehmigung. Das ist bisher sehr kompliziert und papierlastig. Wir werden es im Jahr 26 schaffen, das voll digital zu haben. Das würde ich sagen, ist so die Idee, wie wir aus einer Fachpolitik Erneuerbare dynamisieren, geschafft haben, weitere Felder mit abzudecken. Und das, was jetzt in diesem Jahr ansteht, ist, jetzt kann man sagen, wenn der Mittelstand nicht investiert hat in den letzten 20 Jahren, hat er das in einer guten Begleitung gemacht, nämlich der öffentlichen Hand. Die Investitionsquote der öffentlichen Hand war viel zu gering. Das merkt jeder und jede, die von A nach B kommen will, weil die Infrastruktur nicht saniert wurde, sondern wegbröselt, Brücken abgelastet werden müssen und so weiter und so fort. Unsere Schulen nicht den Zustand haben, den wir eigentlich den Kleinsten unserer Gesellschaft bieten sollten, weil die sind schließlich diejenigen, die mit dem Ideenreichtum in Zukunft für unseren Wohlstand sorgen sollen. Und jetzt ist dadurch, dass es die Sondervermögen des Bundes gibt und davon ja 100 Milliarden auch den Städten, Gemeinden und Ländern zur Verfügung gestellt werden, eine Möglichkeit geschaffen, dass man ja Schulden finanziert, aber eben einen Investitionsstau auflöst. Und diese Mittel, die daraus zur Verfügung stehen, jetzt tatsächlich zielgerichtet für Investitionen nach Nordrhein-Westfalen zu bringen. Wir haben es so gemacht, dass Städte und Gemeinden bei uns die Hauptprofiteure dieser Sondervermögensmittel sind, weil die beste Wirtschaftsförderung, die man sich, glaube ich, vorstellen kann, ist eine Kommune, die finanziell gut ausgestattet ist und dann daraus abgeleitet ganz viel für die, die vor Ort die Arbeitsplätze schaffen, die die Wohnungen brauchen für ihre Beschäftigten, die die Kita-Plätze brauchen, für die Mütter, die bei denen arbeiten wollen und so weiter und so fort. Deswegen ist das die Hauptaufgabe in 26. Wir werden das in Nordrhein-Westfalen in digitale Infrastruktur, in Verkehrsinfrastruktur, in Leitungen, die der Klimaneutralität dienen, das meint sowohl Wasserstoff wie auch CO2-Pipelines investieren. Und die Städte und Gemeinden kriegen es von uns pauschal einfach, weil wir einen Vertrauensvorschuss geben. Ich glaube, das ist in der Zeit, wo alle sagen, es ist so kompliziert und alles muss man dokumentieren und berichten, ist das ganz gut, wenn eine Landesregierung sagt, Moment, die Bürgermeisterin, der Bürgermeister, die werden am besten wissen mit ihren Räten zusammen, wo muss eigentlich investiert werden, und dann kriegen die das Geld von uns und entscheiden selber, worin es investiert werden soll. Schulen, Kitas, aber natürlich auch solche Bereiche wie zum Beispiel Sportstätten, weil das ein Ort ist, an dem sich Gesellschaft begegnet, an denen, keine Ahnung, die kleinen Racker vielleicht lernen, wieder rückwärts zu laufen oder Purzelbäume zu schlagen. Also das sind sozusagen, das ist für 26, glaube ich, das Thema, wie kriegt man das hin, unbürokratisch diese Mittel in Wirkmacht zu übersetzen, sodass sie einen Anteil auch an dem möglichen Wachstum mit auslösen können. Und einen Teil, den will ich schon noch sagen, weil der für den Wirtschaftsstandort entscheidend ist, in 2026 und fortfolgende. Wir werden mit 1 Milliarde aus diesem Sondervermögen Wirtschaftswendemaßnahmen unterstützen. Immer mit dem Ziel, dass wo wir fördern, wir so fördern, dass wir eine Hebelwirkung für eine Mobilisierung von privaten Investitionen auslösen. Also an einem Beispiel: ein Production Launch Center Defense. Das ist eine Plattform, also ein Gebäude, in dem wir ein Gebäude hinstellen als Land, also investieren in eine Hülle. Und das Leben, was da drin stattfindet, soll verbinden die Mittelständler, die Systemhäuser, die Startups, die es im Bereich von Cyberabwehr, von Defense, von Sicherheitstechnologie und Sicherheitsindustrie gibt, damit wir die Orte schaffen, an denen sozusagen sich die besten Ideen durchsetzen und nach sozusagen unserer Idee dieses Production Launch Centers dann auch so weit skaliert werden, dass sie danach richtig sozusagen in Produktion schon gehen können, weil sie die technische Reife, den technischen Reifegrad in diesem Gebäude sozusagen erreichen können. Also jetzt ist ja schon wieder das Jahr ganz schön fortgeschritten und es gibt noch so viel zu tun, aber ich freue mich drauf.
Ja, vielen Dank. Also unsere Windenergieanlagenbauern werden sich natürlich über den ersten Punkt gefreut haben, wobei der Wind natürlich auch nicht immer weht, aber wir wollen uns heute nicht über die Energiewende streiten. Ich hatte natürlich gehofft, weil gerade mit Blick auf NRW wir ja doch eine hohe Grundsteuer- und Gewerbesteuerbelastung haben und auch relativ wenig bebauungsfähige Großflächen in unserem schönen Bundesland, dass solche Themen, die, ich sag mal, für die Breite der Unternehmen auch relevant sind und nicht nur für Vereinzelte, die davon profitieren, auch auf ihrer Agenda stünden.
Ja, das ist aber, also ich versuche mal zu beschreiben, was machen wir gerade in NRW, gerade wenn es um die Haushalte der Kommunen geht. Einerseits das zur Verfügung stellen von investiven Mitteln, damit Sanierungsstaus vor Ort aufgelöst werden können. Und das andere ist, dass wir als Landesregierung, als erste Landesregierung der kommunalen Familie bei der beim Einstieg in das sozusagen Abtragen der Altschulden wirklich substanziell unter die Arme greifen. Das sind 250 Millionen jährlich, die wir da als Land an die Gemeinden geben. Das bedeutet, dass sie eben die Möglichkeit haben, dass wir, dass sie nicht nur ihre Schulden bedienen, sondern darüber, dass die Schulden auf uns übertragen werden als Land, als Schuldennehmer, haben die andere Möglichkeiten, wieder für Investitionen unterwegs zu sein. Die Bundesregierung hat es im Koalitionsvertrag stehen, dass sie ihren Beitrag dazu leisten will. Und diese Zusage einzuhalten, wird auch eine meiner Aufgaben sein. Er hat zumindest ja Kanzler Merz auch schon gesagt, er würde da, also er hält die Zusage. Und da werde ich ihn sehr gerne beim Wort nehmen und erinnern. Damit haben wir noch nicht sozusagen die kommunalen Steuern sozusagen in eine plötzliche Senkungsbewegung gebracht. Aber ich bin fest überzeugt, mit dem Schritt gibt es eben zusätzliche Steuererhöhungen, dann erstmal entweder gar nicht oder weniger. Und ansonsten ist die große Frage, da wo das Leben der Menschen stattfindet, also in Städte und Gemeinden, da ist am wenigsten Möglichkeit, selber über Einnahmen zu entscheiden. sondern am Ende läuft so, dass die Bundesseite ganz viele Aufgaben oder sozusagen Ideen hat und am Ende die Kosten dafür Städte, Gemeinden und die Länder tragen. Wenn Sie sich mal angucken, bei sämtlichen Entlastungspaketen, es ist immer so, der Bund übernimmt ein Drittel und Länder, Städte und Gemeinden zwei Drittel. Deswegen braucht es im Zuge der Diskussion um die Modernisierungsagenda der Bundesrepublik Deutschland auch eine ernst geführte Diskussion, wie schaffen wir es, sozusagen eine Veranlassungskonnexität, also wer veranlasst welche Kosten und der das tut, muss dann auch die Kosten tragen und finanzieren, weil am Ende die Kommunen für Dinge aufkommen müssen, die sie selber überhaupt nicht veranlasst haben und ganz viel von dem, was an Geld in Kommunen da ist, für diese Ausgaben sozusagen reserviert werden muss. Und das bringt Kommunen dann in absolute finanzielle Nöte. Und jetzt mag man ja sagen, ja gut, Nordrhein-Westfalen halt, kennt man ja, ist aber eben lange nicht mehr nur Nordrhein-Westfalen. Es ist auch, also wenn es in den bayerischen Kommunen losgeht, dass die sagen, wir können nicht mehr, wir wissen nicht mehr, wie wir es hinkriegen, ausgeglichene Haushalte aufzustellen. Wenn wir das aus Baden-Württemberg hören, wirklich die beiden Regionen, wo man immer gesagt hat, so das ist prosperierend, da gibt's ja wohl gar keine Finanzprobleme, weil die auch keine großen Strukturwandelphasen hinter sich haben in der Form, wie das jetzt zum Beispiel eine Montan- und Stahlregion wie Nordrhein-Westfalen hat. So, wenn das um sich greift, dann hilft es eben nur, wenn man die Symptome nicht nur bekämpft, sondern an die Ursache drangeht. Und ich glaube, da ist sozusagen die Frage, wer bestellt, muss auch bezahlen, eine, die das beantwortet. Und wo wir sehr viel für die Unternehmer und Unternehmerinnen tun, ist mit unserem dritten Änderung des Landesentwicklungsplans tatsächlich die Inanspruchnahme von landesbedeutsamen Wirtschaftsflächen in NRW erleichtern. Das heißt, wir sind gerade dabei, mit dem Landesentwicklungsplan den Raum Nordrhein-Westfalens der aktuellen Lage entsprechend zu ordnen. Das ist ein wahnsinnig aufwendiges Verfahren, wo es aber genau darum gehen soll, dass man die Ansprüche, die Wohnen, die Sport und Freizeit, Verkehrsinfrastruktur, Gewerbe und Industrie, Naturschutz, alle sozusagen zeitgleich auf einen Hektar Fläche erheben, und zwar 100%. Das ist sozusagen das Instrument, mit dem wir daraus Kompromisse lösen. Und was wir vorschlagen, wird Sie jetzt nicht überraschen, dass ich das selber gut finde, ist, dass wir erstens einen pragmatischen Weg dabei haben, der aber, so wie wir als CDU und Grüne das auch verabredet haben, die Flächensparsamkeit als Leitprinzip hat. Und das heißt dann aber eben nicht, es gibt keine Flächen mehr, sondern das heißt, die intelligente Nutzung von Flächen zu ermöglichen. Also wo immer möglich Doppeltnutzung, wo jetzt zum Beispiel ganz viel Brachflächen rumliegen und nicht genutzt werden, Instrumente zu haben, dass diese Brachflächen saniert werden können, die Mittel dafür zur Verfügung stehen und auf diesen Brachflächen, wo Gewerbe und Industrie war, wieder Gewerbe und Industrie draufkommt. Also das Aktivieren von Flächen ein ganz wesentlicher Teil.
Mit einem pragmatischen und flexiblen Konzept für Ausgleichsflächen?
Ja, ich glaube, das kommt sehr, sehr nah an das. Also wir gehen jetzt in die, wir sind ja noch nicht fertig, ne? So, aber wir kommen sehr nah an, was das betrifft, an das ran, was zum Beispiel Bayern macht, glaube ich.
Jetzt kenne ich mich da in Bayern nicht aus, ehrlich gesagt, aber ich weiß es aus eigener Erfahrung und ich weiß es aber auch aus unserer Gemeinde, dass das immer Riesenhürden sind. Ne? Frau Neubauer, Sie können es ahnen. Ich stelle jetzt natürlich auch noch die Frage nach den Genehmigungsprozessen für die Schwerlasttransporte. Das ist mir sozusagen eingraviert worden für unser heutiges Gespräch. Mir hat ein Unternehmer gesagt, es gäbe 70 Genehmigungsstellen in NRW für Schwerlasttransporte. Wie schaffen wir es, dass die Güter rollen?
Also das Erste ist, ich würde sagen, wir müssen konsequent den Weg der Sanierung unserer Verkehrsinfrastruktur weitergehen. Wir müssen dabei schneller werden. Wir müssen gucken, dass wir die ausreichenden Arbeits- und Fachkräfte dafür haben, weil die Ursache dafür, dass es ja nicht unkomplizierter wird von Monat zu Monat, ist, dass wenn man Güter transportiert, man leider ab dem bestimmten Gewicht X diese Strecke nicht mehr nutzen darf, sondern durch drei Kreise fahren muss, dabei vier Städte und Gemeinden durchkreuzt. Und jede hat sozusagen ja den Anspruch zu sagen, ich möchte bewerten, ob das gut ist, wenn die sozusagen, wenn die Gewichtsklasse durchfährt. Und ich finde, das ist auch nachvollziehbar an der Stelle, weil niemand möchte verantworten, einfach jemanden fahren gelassen zu haben. Und leider ist danach die Brücke gar nicht mehr befahrbar. Wissen Sie, also es ist wirklich, wir sind in einer Situation, die es leider hochkomplex und hochkompliziert macht. Und das hat eine Auswirkung auf wirtschaftliche Aktivität. Und deswegen haben wir dieses komplexe Thema tatsächlich sehr ernsthaft und sehr intensiv begleitet. Wir haben im Dezember 24 mal einen Praxischeck dazu gemacht. Das heißt, das Verkehrsministerium hier in NRW hat mit dem Bund, mit Unternehmen, mit Behörden, der Autobahn GmbH zusammengesessen und praktische Lösungsansätze besprochen. Dabei sind konkrete Optimierungsvorschläge entstanden, wo auch viele schon umgesetzt sind. Also praktische Dinge rund um sowas wie Funktionalität oder Benutzerfreundlichkeit von einschlägiger Softwareanwendung oder auch Maßnahmen rund um den Genehmigungsprozess, zum Beispiel, dass man eine Datenübernahme bei regelmäßigen Anträgen und eine Einheitlichkeit bei den Bescheiden nach dem Paragraph 70 der Straßenverkehrszulassungsordnung, das werden alle wissen, die schon mal versucht haben, einen Groß- oder Schwerlasttransport zu machen, was in dem Paragraph 70 dann genau sozusagen auch geregelt ist, eine bessere Verständlichkeit von Bescheide und eine Sachstandsangabe bei Genehmigungsprozessen. Also, dass man sehen kann, wie für Menschen, die online bestellen, ihre Lieferung befindet sich da, dass man das sozusagen nachvollziehen kann, also eine Transparenz dazu herstellt. Und wir wollen bei der Frage der Dauergenehmigung für wiederkehrende Transporte jetzt wirklich in einem zweiten Entlastungspaket auch sicherstellen, dass wir in einem Praxischeck gucken, wie kriegen wir das hin? Also, weil es gibt ja einfach Transporte, die sich wiederholen. Und dafür muss man doch schaffen können, dass es eine serielle, quasi ein Stempel, okay, dieser Transport, auch wenn das Kennzeichen wechselt, es bleibt doch derselbe LKW mit derselben Gewichtsklasse oder so. Also, dass man da einfach jetzt sich dran setzt, eine Lösung findet und die ganz unterschiedlichen Akteure da wirklich im Interesse unseres Industrie- und Wirtschaftsstandorts weiter dran arbeiten, würde ich sagen, ist gegeben, wird jetzt auch nochmal in sehr naher Zukunft, das macht das Verkehrsministerium, aber sind die dran.
Ja, also das freut mich sehr. Sie haben genau die zwei wichtigsten Punkte angesprochen. Das ist einmal wiederkehrende Transporte. Ist nämlich schlecht, wenn ein Unternehmen nicht mehr transportiert, dann hat es ganz andere Sorgen. Und auch nochmal dieses Thema mit den leidlichen Nummernschildern. So arbeitet einfach auch eine Spedition nicht, dass sie vier Wochen vorher schon weiß, welcher LKW oder welcher Transporter welche Ladung übernimmt. Da wären wir sehr froh, wenn da eine Realitätsausrichtung geschehen würde.
Wenn man sich mal anguckt, diese Vorschläge zur Modernisierungsagenda, ne? Da sind ja Dinge drin wie die Bestimmungen zu lockern bei Nachtfahrten oder Anhörungspflichten zu streichen oder auch bei den genehmigten Maßen und Größen sozusagen mit mehr Flexibilisierung arbeiten zu können. Ich will sagen, wir in NRW sind da an Lösungen sehr, sehr interessiert. Es ist aber wichtig, dass wir gemeinsam sicherstellen, dass wir in der Gesellschaft dafür Verständnis haben und nicht sozusagen am Ende dann, wenn man sagt, man man lockert Bestimmungen zu Nachtfahrten, dann sozusagen eine Gesellschaft sagt so, hör, was ist denn jetzt los? Warum gilt denn nicht mehr das, was doch jetzt immer gegolten hat? Ich glaube, wenn wir das alle wollen und so wie ich das wahrnehme, wollen ja ziemlich viele, dass ein handlungsfähiger Staat sozusagen einfach funktioniert, dann muss das eine gesellschaftliche Debatte sein und darf nicht ein Fingerpointing zwischen Wirtschaft und Politik bleiben, sondern dann brauchen wir diejenigen, die dann, weiß ich nicht, irgendwo anrufen und sagen, hier ist es jetzt aber laut, weil da wurde eine Nachtfahrtmöglichkeit flexibilisiert. So, wir brauchen die an unserer Seite. Diese Gesellschaft muss gemeinsam sicherstellen, dass wir unsere Standards dadurch am besten sichern, dass wir uns gegenseitig mehr Vertrauen und auch mehr Risikobereitschaft mitbringen.
Ich würde gerne zum Ende nochmal eine persönliche Frage an Sie richten. Wir haben Sie jetzt erlebt, zum einen mit einem pragmatischen Ansatz. Sie haben gesagt, Sie suchen das verbindende Element in Ihrer Koalition. Wie schaffen wir es, diesen Pragmatismus in Ihre Partei zu bringen? Und wie schaffen wir es, vor allem Technologieoffenheit, die wir wirklich oft bei den Grünen vermissen, zu übersetzen in ich sag mal, positive Wirtschaftskraft?
Also, ich verstehe den Punkt, den Sie sagen, die Grünen sind sozusagen nicht technologiebegeistert. Das ist ja die Aussage, die Sie getroffen haben. Ich würde das versuchen, wie folgt zu beantworten. Wenn man die Gelegenheit hat und beide Seiten einen Spaten in die Hand nehmen und den Spaten aber nicht nutzen, um Gräben zu schaufeln, um sozusagen zwischen Technologiebegeisterung und dem Gegenteil davon sozusagen richtig tiefen Graben zu graben, sondern wenn beide Seiten den Spaten in die Hand nehmen und daraus kleine Lehmziegelchen machen und daraus eine Brücke bauen, dann glaube ich, gibt's was, wo am Ende daraus entstehen kann, dass das, was ehrlicherweise mit Robert Habeck als Wirtschaftsminister ja einen guten Anfang genommen hat, das war ja auch zum Beispiel in der großen Frage von CO2-Speicherung, CO2-Abscheidung, ein Punkt, wo er als Bundeswirtschaftsminister einen sehr pragmatischen Weg beschritten hat. So am Ende hat jetzt die aktuelle Bundesregierung wirklich im Wesentlichen das umgesetzt, was ein grüner Wirtschaftsminister, dann ja auch getragen von Fraktion und Partei auf Bundesseite, damals angelegt hat. Und deswegen glaube ich, ist es eigentlich immer klug, zu versuchen, für Technologie zu begeistern, aber eben auch ernst zu nehmen, dass wenn jemand Fragen stellt an Technologie, das nicht automatisch die Ablehnung einer Technologie ist, sondern vielleicht daraus entstehen kann, sowas wie eine Technologie, die ein Alleinstellungsmerkmal hat. Ich versuche das mal so zu übersetzen, dass Ihnen deutlich wird, was ich meine. Ich glaube, das Internet geht nicht mehr weg. Das bedeutet, Digitalisierung, der Einsatz von Robotik, in Teilen Einsatz von KI wird auch in dem produzierenden Teil unserer Wirtschaft eine enorme Rolle spielen, in Klammern müssen, auch um uns bei der großen strukturellen Krise der Arbeits- und Fachkräftemangelsituation einen Teil der Lösung mit an die Hand zu stellen. Dieser Einsatz von KI, von Automatisierung und Robotik muss immer den Menschen im Mittelpunkt behalten. Da wäre eine absolute Technologiegläubigkeit, glaube ich, nicht der richtige Weg. Und wenn man jetzt sagt, es muss doch am Ende der Geschäftsführerin möglich sein, darüber was sagen zu können, wie der Algorithmus jetzt arbeitet in ihrer Firma, und das überlassen wir nicht dem, der den Algorithmus programmiert hat, sondern wir wollen, dass sie selbstbewusste Unternehmerin das weiterhin, so wie sie es früher denen, die am Band standen, sagen konnte, dass sie eine Möglichkeit hat, da mit reinzugehen. Das ist ja nichts anderes, als wo ich glaube, sozusagen ein gewisses, so würde ich jetzt zumindest als Grüne auf Technologie blicken. Also Technologieoffenheit ist das, was wir mit dem Ideenreichtum erreichen können. Und ich bin wahnsinnig für Technologieoffenheit. Und ich werde super allergisch, wenn jemand Technologieoffenheit sagt und eigentlich damit meint, zurück in die Vergangenheit. Und wenn wir ehrlich sind, ist das ganz häufig das, was unter dem Chiffre Technologieoffenheit versucht wird. Ich bin gerne bereit, alles, was uns sozusagen hilft, im intelligenten Sinne Wachstum für unsere Wirtschaft zu erzeugen, was uns dabei hilft, dass es gerechter zugeht in unserem Land und wir sozusagen mehr Teilhabe organisieren können. Überall da, wo Technologie uns helfen kann, bin ich voll an der Seite. Und ich glaube, es lohnt sich dazu, intensive und harte Diskussionen zu führen, ja, und auch vor allem mit den Grünen dazu zu führen, weil sie am Ende Teil der Lösung sein können und, wenn Sie mich fragen, so wie ich sie erlebe, auch sein wollen.
Ja, Sie haben das sehr schön formuliert. Wir haben es anders erlebt. Ich muss Ihnen da wirklich auch widersprechen. Ich habe vor der letzten Bundestagswahl mit Ihrem Vorsitzenden der Grünen, Herrn Banatschak, diskutiert. Damals kursierten auch, glaube ich, aus der Feder von Herrn Habeck die Ideen von Investitionsprämien. Und genau das ist ja der Punkt, dass dann wieder im Klein-Klein reguliert wird, was ist jetzt förderungswürdig und was nicht. Wir haben das auch in der Export-Kreditfinanzierung gesehen, dass da bis ins kleinste Detail Anlagen, Spezifikationen festgelegt wurden, die gedeckt werden und nicht gedeckt werden dürfen. Ich nehme jetzt mal mit den Sparten. Das finde ich ein sehr, sehr schönes Bild, dass man wirklich versucht, auf allen Ebenen die Brücken zu bauen. Aber ich glaube nicht, dass Technologieoffenheit übersetzt werden kann mit zurück in die Vergangenheit. Im Gegenteil, gerade der Maschinen- und Anlagenbau ist ja sozusagen der Enabler und unsere Maschinen, wenn sie heute auf der ganzen Welt die Maschinenstandards einsetzen würden, die wir heute schon haben, dann würden wir, ich glaube, 86% der Emissionen einsparen, wenn ich die Studie richtig im Kopf habe. Und wir wollen auf keinen Fall zurück in die Vergangenheit. Und da würden wir uns wirklich wünschen, dass da mehr Pragmatismus in den Alltag einfließt.
Ich würde dazu gerne Ihnen erklären, warum ich finde, dass der Wasserstoffhochlauf ein wirklich entscheidender Faktor für einen Standort Nordrhein-Westfalen ist. Ja, wir haben wahnsinnigen Bedarf für Wasserstoff. Aber vor allem haben wir diejenigen, die die Anlagen und Maschinen bauen, die die Verfahren dazu entwickeln, wie man eben die Düsen, die in den Kessel, der das Glas heiß hält, andere sein müssen, als wenn das Gas ist, was den Kessel heiß macht. Und ich hätte gerne, dass wir an der Stelle genau mit einer neuen Technologie und neuen Molekülen dafür sorgen, dass wir die Wertschöpfungsketten erschließen für die Zukunftsmärkte. Und daraus abgeleitet lässt sich dann nicht sagen, dass es sozusagen Technologieoffenheit als Chiffre ist. Und ich habe das, also ich sage Ihnen, das Beispiel ist, Technologieoffenheit muss doch bedeuten, irgendwie mit Wasserstoff die Wärmeversorgung zu regeln und so. Leute, wenn wir Biomasse ohne Ende haben und es an günstigeren Möglichkeiten fehlt, okay, dann kann man darüber diskutieren. Wenn man jetzt aber weiß, dass Wasserstoff mindestens am Anfang ein knappes Gut sein wird und zweitens die effizienteste und ökonomisch vernünftigste Art und Weise, Gebäude warm zu kriegen, ist, die Potenziale der Wärme abzugreifen, die schon da ist. Erstens und zweitens zum Beispiel eine stromgeführte Wärmeherstellung zu machen, dann finde ich es auch, dass man einen politischen Rahmen dafür setzt, der sagt so, ja, da wollen wir hin, da müssen wir ehrlicherweise auch hin, weil auch wenn gerade die ganzen Fragen von Umwelt und Klima nicht mehr oben auf der Agenda stehen, das Problem ist ja nicht weg, nur weil es nicht mehr oben auf der Agenda steht. Und ich bin ja neben Wirtschaftsministerin auch Klimaschutzministerin. Aber es ist so passend für mich, dass die beiden Dinge zusammen sind, weil ich Klimaschutz immer so vertreten habe, so pragmatisch angehe und angegangen bin, dass aus Klimaschutztechnologie, aus Circular Economy erfolgreiche Geschäftsmodelle werden müssen, damit wir damit sozusagen die Technologieführerschaft uns zurückholen, die in manchen Teilen zumindest ja zum Beispiel China uns da im Rang abgelaufen hat. Also ich bin da voller Optimismus, weil ich erlebe, wie viel man mit neuen Technologien erreichen kann und was das die eigentliche Superpower ist, die wir hier in Deutschland haben.
Ja, und der VDMA hat die Maschinen, um nicht nur diese Energieformen zu verarbeiten, sondern im Zweifel auch herzustellen. Frau Neuber, wir sind am Ende unseres Podcasts. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Ich habe noch 5 Entweder-Oder-Fragen, wo ich Sie bitten würde, ganz spontan entweder das eine oder das andere zu antworten, was Ihnen besser gefällt. Also, wir starten. Mehr oder weniger Gesetze?
Weniger.
Kanzlerin oder Ministerin?
Ministerin bin ich.
Wachstum oder Degrowth?
Wachstum. Intelligent.
Alaaf oder Hillau?
Hillau natürlich, ich bin Düsseldorferin.
Rot oder Schwarz?
Grün.
Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich und ich danke auch den Zuhörerinnen und Zuhörern. Machen Sie es gut und krempeln wir gemeinsam die Ärmel hoch. Auf Wiedersehen.
Hinweis: Dieser Podcast wurde vor Beginn der Auseinandersetzungen in der Golfregion aufgenommen. Die Auswirkungen des Krieges konnten daher noch nicht Thema des Gesprächs sein.
Der Industriepodcast des VDMA.